Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zur Marke und zu den Produkten findest du unter www.sram.com.
Donnerstag.
Ach so, heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2015. Und jetzt spiele ich ein Lied.
Fahrrad heißt genug Geschwindigkeit. Fahrrad heißt Licht in der Dunkelheit. Fahrrad ist gesund und liefert mehr Sauerstoff ins Gehirn und schärft die Sinne sehr. Fahrrad ist Denken, Fahrrad ist Lenken, Fahrrad ist umweltfreundlicher.
Das ist der großartige M.A. Numinen mit seinem Hit Fahrradfahren ist notwendig. Und warum spielen wir das, Thomas?
Weil der Olle Bro Numinen aus Finnland kommt und wir beide überlegen, ob wir nicht doch nach Finnland ziehen sollen. Du bist, glaube ich, sogar jetzt am Umbuchen, ne? Urlaub planen, geschwind hier. Aber was werden die Kinder sagen? Ja, wir sind ein bisschen neidisch. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass Finnland ein bedingungsloses Grundeinkommen für seine Bevölkerung einführen möchte. Wie auch immer die Bedingungen dazu sind. Es steht auf jeden Fall schon mal im Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Und das finde ich beeindruckend, was so ein kleines Land sich traut.
Und warum sprechen wir in einem Fahrrad-Podcast darüber? Das ist ja echt, also ist ja echt weit entfernt, oder? Heißt es denn, dass wir die ganze Zeit rumradeln können und Kringel auf der Straße drehen können und uns um nichts kümmern müssen, einfach so Geld in den Arsch gesteckt bekommen?
Das ist natürlich das Spannende, was da passiert. Sagen ja die einen, oh, da wird nur noch rumgehangen und so. Aber die Tatsache ist ja, dass Leute arbeiten wollen. Nur ist es bei uns ja zum Teil sehr kompliziert, das Arbeiten, wenn man keine echte Arbeit bekommt oder zeitmäßig eingeschränkt ist, sei es durch die Familie oder sonstige Gründe oder man sich engagieren möchte, zum Beispiel gesellschaftlich. Und ein gesellschaftliches Engagement, ehrenamtlich zum Beispiel, wenn man sowas machen möchte, braucht man ja trotzdem einen finanziellen Backup, um sich sowas leisten zu können. Oder um von der klassischen Familiensituation, der Ernährer ist von früh bis nachts im Büro oder sonst wo oder im Ausland arbeiten und die Mutti ist zu Hause und versorgt die Kinder. Diese ganzen Sachen sind theoretisch einfacher zu machen, wenn man weiß, okay, für mein Auskommen, auf einem niedrigen, aber erträglichen Niveau ist gesorgt.
Vielleicht kannst du kurz erklären, was dieses bedingungslose Grundeinkommen ist, also echt so voll in zwei Sätzen.
In zwei Sätzen bedeutet es, dass es zum Beispiel oder dass es kein Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas gibt, sondern dass jeder Bürger, wie auch immer das dann genau gemacht wird, ab einem bestimmten Alter, also wahrscheinlich, wenn er die Schule verlässt oder sowas, eine Unterstützung bekommt. Also der Staat zahlt, ich habe was gehört, dass es in Finnland irgendwo so zwischen 500 und 700 Euro sein sollen. Die Schweiz plant eventuell sowas. Es soll eine Volksabstimmung geben. Die reden allerdings so von 2000 Euro rum pro Monat. Mhm. Ich kenne die Lebenshaltungskosten in Finnland nicht. In der Schweiz weiß ich, dass sie höher sind. Aber auf jeden Fall, es soll quasi ein Sockel sein, von dem du Miete, Essen und solche Sachen zumindest größtenteils bezahlen kannst. Und dann dir zum Beispiel, dir dazu arbeiten kannst. Und die meisten Leute wollen ja arbeiten.
Ja.
Und diese ganzen Sachen weil wenn du jetzt zum Beispiel arbeitslos bist, dann musst du sämtliche Ämter abklappern, um dein Leben durchzubringen. Es geht ja. Du kannst dir Hartz IV holen, du kannst dir einen Mietzuschuss holen und Essen und was weiß ich, überall irgendwelche Karten und sonst was, je nach Bundesland, je nach Kommune ist es anders. Du musst da überall rumrennen durch große Organisationen, die irgendwie immer weiter wuchern, damit diese Unterstützungen dann auch da ankommen, wo sie sollen und keiner Schlupflöcher findet. Die Sache ist die, dass jemand, der nichts tun will, das immer tun wird.
Ja.
Egal in welchem System er ist.
Genau, und das ist ja das Problem ist halt, naja, wenn du momentan wird halt, gibt es halt eine Aufteilung. Das heißt, normal ist der Fall, dass du arbeitest. Und wer keine Arbeit hat, der ist entweder ein Loser oder faul. So grob gesprochen. Oder ist sich zu gut, irgendwas zu machen und so. Also das ist quasi immer so die Voraussetzung. Aber wenn in Zukunft zum Beispiel unsere Fahrräder komplett von Robotern gebaut werden und die Nachrichten von Robotern oder von Algorithmen erstellt werden, dann muss man sich schon mal überlegen, was man als Mensch so macht, ne? Und da kann man sich auch ruhig überlegen, ob eigentlich wirklich, also Arbeiten zum Geld verdienen, wirklich immer die Hauptdefinition, darüber definiert man sich ja oder definieren sich die meisten Leute im Moment, ob das wirklich das Wichtigste ist. Und wenn man einfach einen Grundbetrag an Geld hat, der bezahlt wird und wo man nicht krumm angeguckt wird dafür, dass man, aber du kriegst ja Stütze, aber hier willst noch nebenbei arbeiten oder so. Es ist ja nicht verboten, du kannst ja jederzeit genügend drauf verdienen, ne?
Ja, das Problem ist ja bei uns mit dem Draufverdienen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview auch mit einer 62-Jährigen gelesen, die als Buchhändlerin gearbeitet hat, erst selbstständig, dann angestellt und die jetzt keinen Job mehr hat. Und die kann nicht nebenbei arbeiten, also nicht ernsthaft, weil der größte Teil wird ja wieder abgezogen von ihrem Geld dann. Und sie ist auch tatsächlich sozial ausgegrenzt und es gibt sicher schlimmere Fälle als sie. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist einfach so, dass, wie du sagst, man sich über die Arbeit definiert und wenn du keine Arbeit hast, dann ist ein Problem. Auch sozial einfach. Und solche Sachen zum Beispiel, worüber man sich sonst definieren könnte und über die man sich zum Beispiel auf der Arbeit dauernd beschwert, dass man hier meinetwegen keine Fahrradwege hat und dass das alles beschissen geplant ist und sonst wie, sich zum Beispiel stärker zu engagieren für die Gemeinschaft.
Mhm.
Da bleibt ja gar keine Zeit dafür. Es bleibt vielleicht Zeit zum Meckern darüber, aber sich da zu engagieren, vielleicht auch einen Arbeitsplatz anzunehmen, der ein bisschen schlechter bezahlt ist, dafür mit dem Fahrrad erreichbar ist, einfach ein anderes Leben zu führen. Die Möglichkeit hast du nicht. Wir sind so in dieser Gesellschaft drin und es braucht viel Kraft und Mut, sowas zu durchbrechen.
Ja, und das, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jung und unabhängig bist, dann kannst viele Sachen machen, ne? Aber sobald du mal irgendwie eine Familie hast oder selbst wenn du oder sonst irgendwie Verpflichtungen eingegangen bist, dann kannst du nicht einfach sagen, jetzt fange ich mal was Neues an oder so.
Schwer. Jung mit Familie, älter mit den Eltern, diese ganzen Sachen.
Ja,
wir müssen Osteuropäer holen, damit sie unsere Eltern pflegen. Ich meine, ist okay. An sich, ich meine, wir sind ein Europa noch. Keine Ahnung, wie das mit Griechenland läuft und alles und wie da die Zukunft ist. Aber Manche würden es vielleicht sogar gern selbst machen, aber dann reicht das Geld nicht mehr.
Ja. Ach so, und da müssen wir aber, da können wir bei Gelegenheit wieder mal drauf kommen, vielleicht, wo das ja jetzt in Norwegen angestoßen worden ist. Nee, nicht Norwegen, Finnland, wo das in Finnland angestoßen worden ist, vielleicht kommt es ja dann öfter, ne? Ich meine, wenn es irgendwo in einem Land, das also uns schon, also dem quasi in Norwegen, Finnland. Ja, also was irgendwie näher ist als irgendwelche Stämme in Afrika oder so, die vielleicht ähnliche Systeme haben.
Die haben möglicherweise ähnliche Systeme, weil sie die Gesellschaft einfach niemanden fallen lässt.
Genau.
Und einfach, wer jetzt vor seinem, sag's mal, ganz platt vor seiner Hütte hockt den ganzen Tag, im Alter oder in der Jugend, weil er entweder wirklich nichts blickt oder nichts mehr kann. Ich weiß es nicht, ob der in so einem Dorf verhungern lassen wird. Ne? Es sind einfach, wir haben andere Strukturen und die Strukturen, dass es keine Großfamilien mehr gibt wie früher und alles, das können wir nicht machen. So viele Kinder werden die Leute nicht mehr produzieren hier. Und aber selbst mehr Kinder wären möglich, wenn man ein bisschen Zeit dafür hat.
Ja.
Und die vielleicht auch ihren Vater sehen dann.
Ja.
Und alle mit dem Rad rumfahren natürlich. Du hast doch was gepostet, oder? Auf unserem Blog. Dass der Stern, der ja gern mal volksnah ist, auch das schon erkannt hat. Und neulich waren in der Bildzeitung sogar Lastenräder.
Da siehst mal, die dienen sich allen an. Ne? Ist ja okay. Also ja, im Stern war ein Artikel, da gibt es einen Blog. Ich bin nur zum Stern, also Stern Online, weil irgendwie die Website neu gemacht worden ist. Und dann habe ich da mal geguckt. Jedenfalls gibt es einen Autoblog. Und da hat ein Autor geschrieben, dass man sein Auto abschaffen soll. Weil es kann nicht die Rechtfertigung sein, ein Auto zu besitzen, wenn man einmal in der Woche zum Supermarkt einkaufen fahren muss. Das kriegt man anders auch hin. Und wer gern Auto fährt, der sollte eigentlich froh sein um jedes Auto, das es weniger gibt, ne?
Wie die Frau Lehmann schon sagte.
Genau. Ich nehme an, die aufmerksamen Hörer haben das alle schon gehört. Wann ist es? Minute 1? Nee, ziemlich am Schluss.
Ja.
In der vorherigen Folge haben wir ein Interview, das der Thomas aufgenommen hat, mit Christine Lehmann, Schriftstellerin und Radioredakteurin in Stuttgart. Ja, und die sagt, dass jeder Autofahrer, wenn er sich das mal überlegt, froh sein sollte um andere Autofahrer, die aufs Rad umsteigen, weil dadurch mehr Platz auf den Straßen wird.
Ja. Und dieses, ja, die Christine sagt ja auch, wie schwer Politik ist. Und wir wissen es ja auch. Und dass es einfach zäh ist und langwierig. Und in Deutschland vielleicht auch streckenweise noch ein bisschen stärker, weil der Deutsche ja so genau ist auch und irgendwie auch nicht so wirklich zu Veränderungen bereit ist. Irgendjemand hat ja schon neulich gesagt, puh, wenn die nicht aufpassen, dann wird Stuttgart das neue Detroit. Da ist zwar noch eine Weile hin und ich glaube, Daimler wird da aufpassen, dass sie den Zug nicht verpassen, so wie es in den USA war. Ein bisschen neidisch kann man auf Detroit sein, dass die jetzt anfangen, überall in den automobilverlassenen Ecken Fahrräder zu bauen. Mhm. Und SRAM hat eine neue Konzernzentrale dorthin. Hast du die gesehen? SRAM, weil Detroit jetzt auch Hipviertel hat.
Aber SRAM ist doch in Chicago. Du bringst da, glaube ich, was durcheinander, oder?
Oder war es in Chicago?
Die sind in
Chicago. Das ist doch Jacke wie Hose, das ist ein Bundesstaat.
Na, du warst doch da schon mal, oder? In Chicago, genau.
In Chicago, da nehme ich mit nach Chicago. Wo mich niemand kennt. Du. Ah, hör auf, sonst heul ich.
Okay.
Clueso. Also.
Der hat auch eine neue Platte rausgebracht. Sehr schön. Pass auf. Es muss aber nicht so weit kommen wie Detroit. Ich war letzte Woche in einer Stadt, die abhängig ist vom Automobil und die dennoch den höchsten Radverkehrsanteil des Landes hat. Und auch, ich glaube, den zweithöchsten Fußgängeranteil. Das ist die Hauptstadt des Baskenlands. Die heißt Vitoria-Gasteiz. Und ja, die haben traumhafte Fahrradinfrastruktur. Obwohl...
Ja, du warst dort?
Bitte?
Du warst dort?
Ja, ich war da.
Aha.
Da kann ich bei Gelegenheit in einer weiteren Folge noch mal was dazu erzählen. Jedenfalls in Vitoria werden die Transporter von Mercedes-Benz gebaut.
Ach, die V-Klasse,
die darum Vito. Auch V-Klasse.
Ja, ich weiß, aber früher hießen sie V, dann mal Vito. Ja. Und ja.
Weißt du, warum sie Vito heißen?
Vito,
genau. Und weißt du, warum sie nicht Vitoria heißen?
Weil das geschützt
genau.
ist als Markenname. Und
weißt du, von welchem Hersteller?
Die Reifen, oder nicht?
Hm?
Nee.
Von Seat. Weil Seat besitzt die Rechte an allen spanischen Städten.
Echt?
Angeblich, hat jemand
gesagt.
Und wenn es nicht so ist, dann ist eine schöne Geschichte.
Ja, naja gut, der Ibiza.
Und so links neben Mercedes-Benz ist auch noch ein großes Michelin-Werk. Das heißt, alle Leute in Vitoria arbeiten dort.
Und wie groß ist dieser Ort?
Hm?
Wie groß ist der Ort?
So 220.000 Einwohner, glaube ich.
Ah ja, okay.
Und ja, also das ist wirklich beeindruckend. Und das da, also kann nur kurz erzählen, dass es da innerhalb, also über alle Parteien hinweg ein Einverständnis gibt, dass sie eine lebenswerte Stadt haben wollen. Und dazu gehört, dass Autos in der Stadt eher wenig zu suchen haben. In Vitoria, das ist lustig, spricht man von einem Stau, wenn man an einer Ampel zwei Phasen abwarten muss.
Echt?
Mehr gibt's da nicht. Und ja, das ist so seit der, und dann, das hängt auch ein bisschen, also so die Entwicklung hängt auch so ein bisschen mit der Demokratie Entwicklung in Spanien zusammen. Das wird aber jetzt zu weit führen. Ist aber eine Geschichte für ein andermal, die ein andermal erzählt.
Ach, weil die Spanier an sich ja noch nicht so lang demokratisch leben können, nach der Franco-Zeit
genau.
und allem drum und dran, dass die deswegen ein anderes Verständnis haben, meinst du?
Ja, und die haben da auch relativ neu dann angefangen. Also, und das ist jetzt nicht so lang her, wie in Deutschland zum Beispiel, gut war irgendwie, das war ja erst in den Anfang der 80er, glaube ich, ging's wieder los mit der Demokratie und dann wurde neu verteilt und neu erfunden. Ja.
Und wie fühlt sich's an?
Wie sich's anfühlt?
Seid ihr Fahrrad gefahren dort? Wer hat dazu eingeladen oder was war das für ein Ding?
Ach so, hat der VCD eingeladen. Die haben eine Clean Air Kampagne, in der sie da gibt's verschiedene Maßnahmen. Da geht's halt um die Luftreinhaltung in Städten. Und eine Maßnahme ist ja, eben den Autoverkehr einzuschränken. Wegen der, vor allem Dieselabgase und wegen des Feinstaubs.
Mhm.
Und da ist die Stadt auch vorne dran. Ja, aber da erzähle ich ein andermal noch mehr davon, weil wir sonst wieder zu nichts kommen, ne?
Hast du da mit jemand gesprochen? Gibt es da eventuell Interviews oder so?
Ja, jede Menge. Die muss ich noch sichten.
Ich hab das wäre ja, das dann wissen unsere Hörer gleich, da wüsste ich gern mehr drüber. Da kann was kommen, kann aber noch ein bisschen dauern.
Liebe Hörer, da kommt auf jeden Fall noch was. Also wird wahrscheinlich August werden, aber ist auch dann noch.
So, weil der Urlaub ansteht.
Genau. Und ist aber auch dann noch interessant. Und für deutsche Interessenten sowieso, weil man wird lernen aus dem Bericht, wie Städte es schaffen, solche Veränderungen durchzuführen in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wer jetzt schon seit 10 Jahren auf seinen Fahrradweg wartet, der wird es vielleicht noch 2 Monate aushalten, um dann rauszufinden, wie man das auch in 2 Jahren hinkriegt.
Ich muss doch nur mal ganz kurz fragen. Jetzt ist ja so, dass es bei uns in der Politik und auch die Christine Lehmann hat es ja gesagt, dass eben da hat jemand eine gute Idee und dann kommt irgendjemand und sagt, das passt aber aus irgendwelchen Gründen nicht, dann muss nochmal umgebaut werden. Ist dieses Demokratieverständnis dort auch so, dass man sagen kann, okay, Demokratie hin oder her, ihr habt uns gewählt, wir machen das jetzt?
Das geht sogar.
Haben die ja ein bisschen Schiss, ne? Habe ich den Eindruck. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr eine diktatorische Demokratie. Keine Ahnung. Also ein bisschen Eier in der Hose, wie der Herr Kahn sagen würde.
Ja, ich kann, da verweise ich noch auf eine der nächsten. Das ist sogar schon fertig und wird demnächst online gestellt auf ein Interview mit Vasilis von Rauch, der im Vorstand des VCD ist, der auch an diesem Projekt beteiligt war und der in China unterwegs war auf einer Forschungsreise. Und dort, naja, ist es ja so, ne?
Und die haben eine Demokratie, oder?
Ja,
aber heißt das nicht so?
Heißt irgendwie anders.
People Republic.
Und die können zum Beispiel sagen, okay, passt auf, in Peking, ihr kauft euch jetzt keine Autos mehr, weil wir das verbieten. Aber über die ganzen Ungerechtigkeiten und sonstigen Fehler in dem System dort, da kann man jetzt nicht sagen, das ist das System der Zukunft. Oder so soll man es machen. Allerdings mit der Demokratie, da gibt es 2 Punkte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das erste ist, also die in Vitoria, die haben einen Masterplan. Haben viele Städte, ne? Masterplan, Verkehr, so und so. Den haben sie beschlossen und der soll umgesetzt werden. Solche Masterpläne sind ja immer relativ umfangreich und mit großen Umbauten oder Kosten verbunden. Und da gibt's einen Punkt. Erstmal muss man man muss den Leuten zeigen, wie es aussehen kann. Da sucht man sich dann einen Block raus oder ein kleines Viertel in der Stadt und da macht man das dann so, wie das später in der ganzen Stadt aussehen kann. Weil malen hilft nichts oder PowerPoint-Folien zeigen. Man muss das machen. Und dann sehen die Bürger sehen's und die Politiker sehen's und die Geschäftsleute vor allem auch. Die sehen, aha, so könnte das aussehen und so könnte das auch bei mir aussehen. Das ist das eine. Und dann, ich muss mal durchatmen. Irgendwie ist meine Lunge nicht so richtig gefüllt. Pass mal auf. Vielleicht, weil ich wieder in der feinstaubvergifteten Stadt Köln bin und nicht in der Green City 2012 Vitoria Gasteiz. Ich habe ein cooles Foto dort gemacht. Da haben mich alle drum beneidet. Die haben nämlich auf einem Platz, ich glaube, Plaza de la Virgen Maria ist das.
Die jungfräuliche Maria?
Die Jungfrau Maria.
Die Jungfrau Maria.
Den Platz gibt es, glaube ich, in jeder spanischen Stadt. Also auf der Plaza de la Virgen Maria, da ist ein großer Schriftzug der Stadt aus Gras hingepflanzt, senkrecht. Sieht cool aus. Kann ich ein Bild mit dazu posten? Habe ich, glaube ich, auch schon. Also, was dazu noch kommt, ist, Ratssitzungen sind nicht immer öffentlich. Mhm. Jetzt kann man sagen, ah, das ist ja voll doof und antidemokratisch und intransparent. Das gibt aber den unterschiedlichen, auch gegnerischen Parteien die Möglichkeit, sich ohne dass es am nächsten sich auf ein Thema zu verständigen, ohne dass es dann am nächsten Tag in den Medien oder in den Zeitungen heißt, oh Menno, die Partei so und so, die sind jetzt dafür, aber das passt doch gar nicht zu denen. Na? Und dann können sie dann können sie sich über so übergreifende Themen, die jetzt auch nicht unbedingt was mit ihrer Hauptrichtung zu tun haben. Wie gesagt, eine konservative Partei kann sich ja dafür einsetzen, dass die Natur geschützt wird und eine progressiv-linke Partei kann sich dafür einsetzen, dass ja die Natur geschützt wird. Und wenn es allen darum geht, in der eine lebenswerte Stadt zu haben, dann können sie sich da eben über auf Punkte einigen, über die sie vielleicht sonst öffentlich streiten müssten. Und deswegen machen die das. Also nicht immer öffentlich. Ja, das ist ein Punkt dazu. Also, weil wir haben die gefragt, was das Geheimnis des Erfolgs ist. Und das ist echt schwer rauszukriegen. Und ich muss auch noch ein bisschen nachforschen. Aber wenn dieses Geheimnis geknackt ist, Thomas, dann ist die Zukunft grün und gold.
Ach, mit Grundeinkommen und allem drum und dran. Mhm. Also weiter im Thema. Weil es war eine Menge los. Wir haben uns länger nicht gemeldet. Bei unseren Hörern.
Wir haben uns ja vor, wann war das? Im März haben wir uns in Berlin mit dem Deutschlandchef von Local Motors getroffen.
Ja.
Sollen wir uns damit gleich mal kurz beschäftigen?
Das können wir machen, ja.
Oder wollen wir erst unsere so allgemeinen kleineren Punkte machen?
Nö, weil jetzt hast du schon angefangen. Ja, ist doch so.
Jetzt hast du Gagger, dann musst du auch legen.
Genau. Achso, da fällt mir was ein, wenn wir schon beim Schwäbischen sind. Ich habe ja gerade, weil wir treffen uns ja heute außer der Reihe mal unter der Woche morgens.
Ah, ja, stimmt.
Und ich habe gerade noch eine Seele gegessen. Mhm. Gibt es bei euch auch Seelen?
Nein.
Warum heißen die eigentlich Seele? Also es gab ja mal so einen Film, 2 Gramm hieß der, glaube ich, über das Gewicht der Seele.
Mhm. Das kann es nicht sein, weil eine Seele ist ja schwerer.
Deutlich schwerer. Und wenn noch Speck drin ist, eine Speckseele zum Beispiel, ein ekelhafter Auswuchs der Gesellschaft. so eine Seele, die wiegt ja schon gut und gar nicht mal 100 Gramm. Aber warum heißt die Seele? Wer das weiß, vielleicht ist ein Schwabe dabei, nicht nur Berliner. Kölner, Erfurter, Gothaer,
wir haben Hörer Zickauer, Schwaben, Thomas. Übrigens,
Amberger,
zum
Elbler von der Albra.
Zum Thema Seele, ne, und Auswüchse der Seele. Da empfehle ich dringend den Herrn Jochen Malmsheimer. Kennst du den?
Nein.
Pass auf, ich mach mal, der Jochen Malmsheimer
Aber Ackermann. Der mich in den Irrsinn treibt, der mich hier reingebracht hat, der mich meine ganze Jugend über verfolgt hat, den Sie alle kennen. Sie können ihn alle mitbeten. Sie kennen ihn alle. Der Satz lautet natürlich, früher war alles besser. Jawohl, das ist heute. Nichts war früher besser. Das stimmt nicht.
Natürlich kenne ich ihn.
Nichts war früher besser. Früher war vieles früher. Das ist richtig. Ja.
Ne? Natürlich kenne ich ihn.
Das Franke. Wurstbrot.
Der September war oft schon im April, das macht sich auch kein Mensch mehr klar. Aber früher war nichts besser. Aber es gab Sachen, die waren früher gut. Und sie wären es auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel. Das Wurstbrot. Da, wo ich herkomme, heißt das Zervalat. Vorne mit Z, hinten ohne Brot. Verstehst du? Einfach Zervalat. Man kann auch sagen, Salamibrot, Wurstbrot, Dauerwurstbrot, Blockwurstbrot, der Egidius Block, das erfunden hat, das Wurstbrot. Wie geht ein Wurstbrot?
Wollen wir uns das noch länger anhören?
Nee, wir wissen's. Wir wissen, wie ein Wurstbrot geht.
Du weißt
geht,
es.
Ne?
Daumen
Brot, Butter, Wurst.
Ja, und zwar gute Butter. Ein Wort. Gute Butter. So, das sollte sich, jeder, der es noch nicht kennt, sollte sich das anhören. Ja. Jochen Malmsheimer, kein Franke.
Ich erinnere mich. Nein, ich habe ihn verwechselt, aber ich erinnere mich gerade an dieses Wurstbrot.
Die Wutrede gegen den Metzger, der einen Komposthaufen aufs Brötchen geschmissen hat. So, früher war alles besser, ja, auch... Nee, wir brauchen keine erzwungenen Übergänge, oder? Wir sind ja nicht im Radio.
Keine Ahnung. Ja. Da, wir Klaköre noch dazu. Und ja, und warte mal, wir müssen dann laut lachen. Hans! Ha! Hans.
Habe ich da was zu?
Die Morning Show mit Hans und Thomas.
Na, ich mach mal das. Jawohl. So. Ach so, wir haben mit dem Damien, wie heißt der?
Leclerc.
Leclerc. Also fast so wie der hier, ne?
Ja, das war ja auch kein Urfranzose, den du hier sprechen lässt, ne?
Naja, Buzz Leclerc heißt er. Also, Local Motors, der berühmte Selbstbauhersteller und Umbrecher des Automobilbaus, hat einen Wettbewerb in Berlin gestartet, also beziehungsweise für Berlin, um die Mobilität im Jahr 2030 zu erkunden. Und da kamen Beiträge und die wurden jetzt vorgestellt und prämiert. Ne? Und da gab es mehrere Kategorien.
Die wurden ja von der Community quasi bewertet dann auch. Ne?
Ja, und es gab noch, es gab auch noch eine Jury, die zusammengesetzt war aus unterschiedlichen Leuten, die ich leider jetzt nicht im Kopf habe. Aber voll wichtig, ja, also ähnlich so wie beim Oscar. Ja. Ich glaube, also berühmte Schauspieler und so waren dabei. Mhm. Vielleicht, wer ist denn überall dabei? Der
ist doch egal. Jürgen Vogel.
Jürgen Vogel. Dann, wie heißt denn dieser tolle Schauspieler, der so nuschelt?
Ach, du meinst Til Schweiger?
Til Schweiger oder? War bestimmt dabei.
Der ist bestimmt nicht
vielleicht
dabei.
Auch seine Ex-Frau, dabei. Vielleicht aber auch seine Ex-Frau, die so und so Schweiger.
Weil vielleicht Hannes Jennecke.
Okay. Egal. Also jedenfalls gab es Ergebnisse und die haben mich nicht so vom Hocker gehauen. Aber das ist vielleicht auch, weil ich gar nicht richtig gewusst habe, was ich so erwarten soll. Die eine Kategorie.
Das haben die vielleicht auch nicht so gewusst.
Mhm. Die eine Kategorie heißt System Solutions, dann gibt es Logistics, Freight and Utility Solutions, Public Transportation Solution, Personal Transportation Solution und Tourism and Leisure Mobility Solutions. Zum Thema, ob man Leisure oder Leisure sagt, habe ich gestern einen interessanten Beitrag über britisches, amerikanisches und English as a lingua franca gehört. und dann gibt es noch einen Publikumspreis und der, ja.
Ich bin ja heilfroh, dass mein Sohn eine Native Speakerin als Englischlehrerin hat. Das ist süß.
Ja?
Ja, die kommt aus dem Norden Englands ursprünglich. Also sie kann auch, sie ist sowohl Englischlehrerin als auch Russischlehrerin und spricht hervorragend Deutsch. Aber das Englisch ist schön, dass die spricht. Ja. Ganz zauberhaft.
Sag mal, hast du dir die Ergebnisse mal angeguckt?
Ja, ich bin mal rauf und runter gerollt, aber ich bin nirgends hängen geblieben. Mhm. Das bedeutet, dass ich es nicht so überragend finde. Also die Public Transport, es ist nichts Neues dabei.
Nee.
Also ich sehe nichts Neues. Und ja, das mit der Parcel Delivery Overhaul habe ich nicht so richtig begriffen.
Naja.
Wie das geht. Das sind irgendwie Drohnen, die mit der Bahn zusammenarbeiten oder wie geht das?
Also das ist so ein Komplettsystem, ne? Das ist, da sind hier Pläne, also das ist auch was es schon gibt. Das ist eigentlich schon extrem spannend als Thema, ne? Das ist halt Logistik. Und
ja.
Da geht's halt darum, wie man Waren ordentlich und effizient verteilen kann. Und der DHL-Laster ist nicht die Lösung, der überall rumfährt. Ich meine, die sind ja jetzt schon, also wenn jetzt Transportunternehmen, nehmen wir mal DHL zum Beispiel, Waren verteilen, dann sind die ja, dann schauen die ja schon danach, dass sie der Strecke oder dem Ort entsprechend die Verteilungs- die Transportmittel wählen, was weiß ich,
ja.
Schiff, Flugzeug, Bahn, so und so.
Lastenrad.
Genau, Lastenrad auch, ja. Aber jetzt kannst du und das hier, scheint anscheinend, also die setzen die S-Bahn noch ein, zum Beispiel. Die nutzen die S-Bahn, das heißt S-Cargo. Also S-Cargo.
Ich glaube, das hat sich aber Nissan schützen lassen. Mal gucken.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie sich dessen bewusst sind, dass das das englische Wort für Schnecke ist, oder? Das französische. Aber schön. Ja, und da haben sie halt, also das geht quasi vom Schiffscontainer zur Packstation. Und also das ist ein schöner Denkansatz, der wenn man einen Film drehen würde, so quasi in nahe Near Future, oder ist das quasi Near Future Science Fiction, oder ein Buch schreiben würde. Also sowas kann man auch mit gängigen Mitteln umsetzen. Was Local Motors damit zu tun hat, weiß ich nicht genau. Ob man dafür überhaupt was Neues bauen muss. Vielleicht diese Container. Jedenfalls trotzdem ganz gut, dass so ein Gesamtsystem mal durchdacht wird. Da müsste man vielleicht mal mit einem Logistiktypen drüber sprechen, der das vielleicht in der Luft zerreißt oder sagt, oh, ja, haben wir alles schon oder können wir machen und so. Und tatsächlich arbeiten die ja auch schon dran.
Ja.
Was ich ja irgendwie, eines gab es, in der Kategorie Personal Transportation Solutions, ne? Bist du da?
Ja, ja.
Ja, da ist der erste Platz ist irgendwie so ein Dreirad, in dem man drin sitzt. Also das aussieht wie ein Honda oder ein Yamaha-Roller mit einem Dach drüber.
Darf man hässlich sagen?
Ja, darf man sagen, unbedingt. Auch, das heißt.
Also da ist ja dieses Toyota-Ding noch spannender, von dem auch Damir erzählt hat. Toyota Zoom oder wie auch immer das heißt. Das ist noch ulkiger. Dafür hat es eben keine drei Räder. Und ja, okay. Vielleicht, das kann natürlich auch ein Diebstahlschutz sein, wie wir wissen.
Wie? Drei Räder?
Mach's hässlich, dann klaut's keiner. Allerdings, mach's schön, dann lieben sie es. Also es ist so ein bisschen, ja.
Ja, also da ist auch wieder recht viel gesponnenes Theorie und Wissen dahinter. Ich sehe hier eine Ape zum Beispiel abgebildet. Ach, Ape, oder ist es irgendein anderes Lastendreirad, Benchmarking und Packaging? Also, ja, ganz nett ist das Zweirad, so ein Liegerad, das komplett verkleidet ist. Hast du das gesehen? Der zweite Platz. Ibi.
Ich bin gerade beim dritten aus Rumänien.
Das ist
allerdings.
Diese Kuh. Ja. Ach, Kiss ist das, oder?
Kiss, ja.
Das ist praktisch super konventionell, ne?
Challenge. Ja, das ist ein Auto.
Moving. Ja, das ist ein Auto, ja.
Keep it simple.
Ja. Allerdings, und das ist auch was, woran man denken muss, eigentlich geht es ja nicht darum, Autos zu transportieren, sondern Menschen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob dann das so das Richtige ist, wie viele Leute. Also, ja.
Ja, das ist ja wieder personal. Wobei, ja, also, das heißt, man kann natürlich jetzt für uns ist vielleicht Local Motors was, wo wir uns mit beschäftigt haben. Für die Welt rundherum weiß ich nicht, wie viele Leute tatsächlich mitgemacht haben.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch nicht mitgemacht.
Die herkommen. Nee.
Okay, also
was Kiss. Was machen sollen beim nächsten Mal, ja.
Ja, Kiss, Lindo, naja, so mittel. Ibi finde ich vom Design her schick. Das ist dieses, das sieht schnittig aus und hat so verglaste Flächen. Das ist dieses Zweirad, ne?
Ich weiß nicht. Ja, ich sehe es. Geht aber auch Richtung konventionell und verschwurbelt. Also es lebt von seiner Grafik,
genau.
Die es da hat. Es ist irgendwie verknotet oder schneckig, wie auch immer. Du kannst ja die Linien nachverfolgen, die nicht wirklich was bringen. Es ist ein CAD-Konzept. Mhm. Also das fährt nicht. Und wird so auch nicht fahren. Ich weiß noch nicht mal, wie es lenkt. Vielleicht eine Achsschenkellenkung. Egal. Es ist ganz ordentlich gemacht.
Ach, vielleicht sollte man gar nicht so viel Zeit drauf verwenden.
Da kann jeder mal drüber gucken.
Ja.
Wir sind ein bisschen enttäuscht.
Also,
der ein bisschen, aber da ist es so.
Bei der Community Vote vielleicht. Ach so, eine Sache gibt's noch, die ist sehr hübsch, aber halt praktisch total, also schwer umzusetzen. Das ist The Bike Tree. Hast du das gesehen?
Ach so, der hat das jetzt. Ich muss da wieder zurück.
Damit.
The Bike Tree, wo ist denn das? Also Tourism and Leisure, wenn ich da so eine Kugel sehe, da wird es mir schon ganz anders wieder. Totaler Blödsinn. Wo sind wir hier? Pots and Special Purpose Trailers. Und dann, wo ist der Bike Tree? The Bike Tree. Ja, der Volker Marhold, der war fleißig. Der hat in einigen Kategorien mitgemacht. Da hat er vielleicht Zeit.
Ja, der hat sich so diese Weltzeituhr am Alex vorgenommen und hat was denn?
Ja, Club Mate oben.
Klar, Berlin. Ja, also das ist eine Parkvorrichtung für Fahrräder. Also sowas gibt's ja auch schon, ne?
Ja, es gibt ja in Japan diese Tiefgarage quasi vollautomatisch elektrisch einparkend und so.
Ja, aber es gibt auch tatsächlich Parkbäume, gibt's auch schon oder wurde schon mal vorgestellt, allerdings kleiner. Weil das Problem an dem Ding ist, ich nenne es mal Problem, dass der halt so groß ist. Und stell dir mal vor, du läufst unter so einem Ding, unter dem Baum rum, ne? Und dann erstens tropft dir, wenn es geregnet hat, dann tropft dir irgendwie Wasser, Dreck und Kettenöl drauf oder es plumpst irgendwas anderes runter. Hübsch ist es, finde ich.
Und aber du willst doch auch keine 25 Kilo zum Beispiel da ranhängen. Denk mal an die E-Bikes.
Ja, ja, aber wenn es richtig gemacht ist, geht aber trotzdem viel zu gefährlich, weil denk mal dran, Schraube nicht ganz richtig fertig oder Batterie ploppt raus oder sowas. Aber man kann vielleicht drüber nachdenken, ob man, weil Fahrräder abstellen ist echt ein Problem. Ne? Der hat ja dann auch noch eins, da hat er, in Berlin gibt es ja ganz viel von den, da sind ja die S-Bahnen sehr oft so, fahren auf erhöhten Gleisen, ne? Und dann hat er die Fahrräder so unten drunter gehängt. Ich finde das grundsätzlich eine Idee, über die man nachdenken kann, da was unterzubringen, aber irgendwie müsste das dann, ja, geschützt werden, glaube ich. Also der Baum sieht grafisch sehr hübsch aus, weil er leuchtet. Aber
genau. Wenn die Leute hier draufgehen in den Posts dazu, da kommen auch so Sachen. Da kommen auch Bilder von wie Parken aussieht aktuell. Mhm. Und dann kommt auch dieses kleine Filmchen von dem Parkhaus in Japan für Fahrräder.
Ja.
Und dann noch so ein großes Ding. Also es sind hübsche Sachen. Guckt euch an, die Idee ist vielleicht gut, sagen wir es mal so, aber da muss man noch mal ran. Und gerade auch, was so das, wobei, er hat ja, glaube ich, man hängt es nicht hin, man fährt es auf so eine Rampe und dann fährt es hoch.
Genau, das wird gemacht. Und
dann stellt sich so ran. Ja, also da, man muss da keine eigene Kraft aufwenden.
Aber das wäre auch was für ein Wohngebiet zum Beispiel, weil es ist, man braucht Abstellplätze und zwar an allen Orten, zu denen man hin muss. Also wenn man noch arbeitet, auf Arbeit und zu Hause natürlich und irgendwie in der Stadt oder so. Also muss halt dafür gesorgt werden. Und da finde ich schon ganz, ganz nett.
Die Frage ist, kann man die dann mieten? Zum Beispiel?
Weiß ich nicht, vielleicht schmeißt man 1 Euro rein oder so. Oder man hat
ein Kärtchen. Nee, aber jetzt irgendwie, ja, aber dass du deinen zum Beispiel hast oder so. Will man das? Muss man da weg davon, von seinem Parkplatz?
Vielleicht.
Das sind so Sachen.
Ja. Außerdem ist ja eh
wurscht. Na gut.
Das ist ja sowieso wurscht, ob das deiner ist. Ja. Ne? Wenn du also Hauptsache in dem System ist Platz, ne? Bei der Gelegenheit
noch eine Luftpumpe rein. Aber da ist natürlich schon, da saut es runter, fällt dir der ganze Dreck auf den Kopf. Ja, aber gut. Es ist ja bis 2030 ist ja noch ein bisschen hin. Da kann man ja das noch ausarbeiten.
Ja. Auf die anderen gehen wir gar nicht. Dieser Berlino 3.0, der den Publikumspreis gewonnen hat, das ist halt so ein Transport. Kistchen, ne, das so autonom fährt.
Ich würde mal sagen, kann man sagen, dass das ein sehr populistisches Design ist? For the easily amused. Also, was kann das? Das fährt autonom rum.
Ja, und du kannst es halt, das hat hier bestimmte Routen, glaube ich, da fährt es rum und dann kannst du halt das da einsteigen, rumfahren, wie ein Bus. Also,
das ist ja quasi nicht neu, oder?
Wie ein Bus, halt in kleineren Einheiten. Eigentlich schon eine ganz, eine Sache, über die schon lang nachgedacht wird.
Ja, natürlich. Ich habe neulich gelesen, ich glaube in Mannheim ist es, wo jetzt der erste, ich denke Mannheim, kann auch nagelt mich nicht drauf fest, wo der erste Elektrobus jetzt routenmäßig fährt. Elektrobusse sind ja in der Schweiz zum Beispiel oder in manchen Ländern nicht so außergewöhnlich. Die hängen halt oben an der Oberleitung dran dann immer und an so einen langen Kran, wo sie lang eiern. Da ist es so. Ja, es ist Mannheim, weil Bombardier mitarbeitet. Die werden nämlich an jeder zweiten ungefähr Bushaltestelle haben die eine Ladestation, also induktiv. Mhm. Die fahren dahin, deswegen brauchen sie nicht so riesige Batterien. Die fahren dahin und während dem Stand wird kurzzeitig nachgeladen. Und die haben da auch umfangreiche Tests gemacht, sodass da niemand zu Schaden kommt, keine Person und kein Haustier oder sonst irgendwie da verschmurgelt wird über die Induktion. Und momentan fährt da natürlich ein Busfahrer den Bus. Mhm. Über kurz oder lang sind solche Systeme natürlich auch autonom machbar, wenn autonom die Probleme und auch die rechtlichen Probleme, die es ja gibt mit dem autonomen Fahren, wenn das mal gelöst ist. Dann kann man da genauso gut kleine Kisten nachts auch rumfahren lassen. Mit Kameras bewehrt und Schloss und was auch immer. Ja. Also Sicherheit ist ja auch so ein Thema. Du hast bei einem Taxi und bei einem Bus immer noch einen Mensch, der aufpassen kann, dass niemand Quatsch macht.
Hm. Tja, wir müssen...
Das autonome Bierbike. Ja.
Ja, das wäre es, ja.
Ja, Koma saufen. Ohne Reue. Bis halt einer runterfällt, aber da ist dann ja vollautomatisch wieder abgefangen.
Okay, dann haken wir das mal ab, oder?
Haken wir mal ab, müssen wir, weil es ist nicht so spannend, wir bleiben aber dran. Also ich bin trotzdem ein kleines bisschen enttäuscht, aber die Aufgabenstellung war nicht so einfach, vielleicht auch zu weit. Zu breit, sodass dass solche Standardentwürfe rauskamen? Egal.
Mensch, jetzt sind wir schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Was machen wir denn als nächstes?
Naja. Wir haben ja ein paar wichtige Sachen. Wir können ja mal geschwind über, wollen wir geschwind über die Technik rasen? Oder noch oder gesellschaftlich diesen Ride of Silence abhaken, der ja schon eine Weile her ist.
Ja, da können wir vielleicht gleich drauf hinwegkommen. Warte mal.
Ich heiße Kerstin Kliss. Ich wohne seit 25 Jahren oder etwas mehr in Köln. Und wir befinden uns im Moment auf dem Rudolfplatz in Köln und sammeln uns gerade für den Ride of Silence. Eine Gedenkfahrt für verunfallte Fahrradfahrer.
Ja, das war in Köln. Da war ich beim Ride of Silence. Wann war der? Am 20. oder?
Ich kann dir es gar nicht mehr sagen.
Also Ende Mai.
Ja. Ende Mai, genau.
So, und dann habe ich hier noch eins.
LKW gibt an, dass er vor einer Ampel gewartet habe und bei Grün weiterfuhr, um rechts auf ein Grundstück zu fahren. Auf einmal hätte es geruckelt. Ein Fahrrad habe er nicht gesehen. Ein Zeuge sagt, dass er hinter dem LKW gefahren sei. Ein Fahrrad mit gelbem Schal sei parallel auf dem Radweg gefahren. Als der LKW nach rechts auf das Grundstück abbog, sei es zum Zusammenstoß gekommen.
Ja. So geht's noch knapp 2 Minuten weiter. Nee, länger. Knapp 5 Minuten weiter. Sehr beklemmend. Aber man kann zuhören. Und wenn man nicht zuhören möchte, dann kann man das überspringen. Das ist nämlich ist auch in der Folge, die ich aufgenommen habe, die noch kommt, über den Ride of Silence in Köln und in Stuttgart. Na? Und ja, das war das Protokoll eines Unfalles, bei dem ein Lastwagenfahrer eine Radfahrerin in Köln getötet hat. Und Das Protokoll hat der Vater der Getöteten zusammengestellt und vorgelegt.
Fürchterliche Vorstellung.
Ja, und vorgelesen hat es der vom ADFC, der einer der Kölner ADFC-Vorsitzenden oder Mitglieder. Ja, und wenn man sich das, also ich stelle das noch online in den nächsten Tagen. Und dann könnt ihr euch das selbst anhören. Und wie gesagt, wer es nicht aushält, der spult dann einfach vor im Podcast. So, Ride of Silence, worum geht's da, ne? Um das Gedenken an getötete Fahrradfahrer, im Straßenverkehr getötete Fahrradfahrer. Und das gibt es seit, ich glaube, 12 Jahren oder so weltweit. Und dieses Jahr fand es das erste Mal in Deutschland statt. Und da fährt man, fahren, also sieht ähnlich aus wie ein, wie vielleicht ein Critical Mass, eine Critical Mass-Veranstaltung. Nur es ist eine angemeldete Demonstration, bei der dann die Radfahrer eine bestimmte Strecke schweigend hauptsächlich abfahren.
Ja. Die sollen sich auch möglichst weiß kleiden.
Mhm.
War so eine Idee. Ich weiß nicht, wie es in Köln war. Ich glaube, die meisten Weißen waren in Berlin.
Ja, das kann sein.
In
ja.
Stuttgart war es sehr wenig weiß. Ich habe mir extra ein weißes Hemd angezogen und muss leider sagen, dass ich die Silence ein bisschen durchbrochen habe, weil ich einen Hauptfreilauf an meinem Fahrrad habe. Und der ist so laut.
Also hast du die ganze Zeit gebabbelt und mit mir hast du dich unterhalten und so.
Ja, also es war... Was
leider nicht so richtig funktioniert hat. Also die Unterhaltung schon, aber aufnehmen konnten wir es nicht.
Ich weiß nicht, du warst ja schon mal bei einem Critical Mass dabei. Mhm. Ich bisher noch nicht. Ich habe mich da immer ein bisschen rausgehalten. Bei dem Ride of Silence bin ich jetzt erstmalig mitgefahren. Und muss sagen, es ist einfach so, durch das, dass man quasi die Straße für sich hat als Fahrradfahrer, kriegt man ein bisschen anderes Gefühl für die Straße. Schon ganz anders. Und das Ziel ist ja auch, den Menschen, also nicht nur den Autofahrern, sondern auch Fußgängern, oder wo man so vorbeikommt, Fußgängern, anderen Fahrradfahrern, zu zeigen, okay, hier sind eine ganze Menge Fahrradfahrer, die fahren wollen und können.
Mhm.
Und Stuttgart ist ja größte Diaspora, was Fahrradfahren angeht. Das ist ja überhaupt kein Spaß. Und insofern, und da ist das noch eines drauf, also dass auch im Straßenverkehr eben Radfahrer neben Fußgängern einfach schwächer sind. Die Fußgänger sind vielleicht noch ein bisschen weniger gefährdet im Straßenverkehr, könnte ich mir vorstellen, weil sie meistens nicht auf der Straße unterwegs sind. Die werden halt vielleicht durch Straßenbahnen oder an der Ampel überfahren, aber sie werden zumindest nicht von der Straße gehupt oder gedrängt und am Radweg überfahren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Unfallzahlen bei Radfahrern gegen Autofahrern noch ein bisschen anders sind. Aber auch für Fußgänger natürlich. Es ist einfach dieses Sichtbarmachen.
Ja.
Wir sind da und wir haben Rechte und Wünsche auch, die berechtigt sind.
Ja, und
mich hat erst gestern wieder, nee, vorgestern hat mich einer angehupt. Ich bring dich um, hat er zu mir gesagt. Ich bring dich um.
Aha, wieso?
Ich bin ein bisschen langsam den Berg hochgefahren. Ich hatte diesmal kein Fahrrad mit Elektromotor und hatte einen Kindersitz hinten drauf, kein Kind dabei. Sonst hätte ich da vielleicht auch ein bisschen mich anders verhalten, aber ich hatte den Kindersitz drauf, die Sitzposition war nicht optimal, ich war langsam berghoch in der Stadt und bin ein bisschen rumgeeiert, wie man halt so ist, wenn man langsam den Berg hoch eiert. Dann werde ich prompt angehupt. Dann bin ich stehen geblieben. Vor so einem ollen, abgefuckten Ford Ka. Mhm. Und hab den quasi abgebremst. Mhm. Und dann ist der, hat der erstmal Gas gegeben und hat mich voll Gas mit quietschenden Reifen überholt. Konnte ich aber nicht umhin, ihm eins auf die Kappe zu geben, aufs Dach mal zu donnern. Geht ja nichts kaputt, wie jeder weiß. Nichtsdestotrotz ist Wut entbrannt, die Freundin ausgestiegen, auf mich zugestürmt, was ich soll nicht anfassen. Dann ist der...
Warte mal, was war denn, wo war denn das? War das, was war denn das für eine Straße?
Es war mitten in der Stadt. Ein Berg, ein Anstieg. Also in Stuttgart, wer Stuttgart kennt, das war... da gibt es ja viele Hügel und Berge. Es war ein Aufstieg zu so einem Tunnel hin. Also da gibt es auch keinen Fahrradweg, mal abgesehen davon.
Ja, und die Straße,
also muss man nicht, auf der Straße,
die Straße war nicht breit genug, dass er hätte vorbeifahren können.
Natürlich war die breit genug. Er kann halt nicht fahren, wie er will. Er muss halt Rücksicht nehmen. Und das wollte er nicht, offensichtlich. Mhm. Und dann war er auf jeden Fall stinksauer auf mich und kam auf mich zugestürmt von wegen, oh, ich bring dich um, wenn du noch mal meine Karre, mein Auto anfasst und so. Und ja, ich weiß nicht, was man sich für so ein Recht nimmt und was man sich einbildet auf so ein, also ich meine, okay, es ist sein Auto, er mag das, er steckt einen Haufen Geld rein in so ein 200-Euro-Car oder so. Ne? Also eine olle Karre, sei es drum. Es ist irgendwie, warum? Warum muss man mich von der Straße hupen? Dann sagt er zu mir, also ich meine, ich fahre Fahrräder, da ist alles dran. Schutzblech, Gepäckträger und Parkstütze, Licht mit Dynamo und allem drum und dran. Ja, sagt er zu mir, das wäre nicht verkehrstüchtig, das Fahrrad. Und wer so fährt wie ich, muss auf dem Gehweg. Das lernt man schon in der Schule. Also ich meine, da ist aussichtslos, da zu argumentieren. Normalerweise müsste man ihm eine reinhauen. Aber das kann man auch nicht. Ihm sind aber dann die Argumente ausgegangen, dann ist er eingestiegen und davon. Ich war echt perplex. Aber du kennst es mit dem Umbringen, oder? Dich wollte doch auch schon mal jemand umbringen.
Ja, ja. Naja, es ist allerdings schon die Frage, ob man so, ach, so Leute in Autos dann, also so aufs Dach klopfen und so Zeug.
Das ja, ist, ich weiß, aber manchmal, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht. Manchmal hat man so die Schnauze voll.
Ja.
Und dann kommt so einer daher.
Ja, das gibt's noch, ne? Ja, und die erwarten dann ja.
Und es ist ja öfter, ich krabbel öfter mal einen Berg hoch und ich meine, ich gebe alles und fahre da hoch. Und ich hatte mich dann auch so ein Laster angehupt. Sei es drum, dann braucht er halt ein Minütchen länger vielleicht, bis er eine Lücke findet und an mir vorbeifahren kann. Ich darf da fahren, ich muss da fahren. Bin ja keine 12 mehr. Und das ist echt schwierig.
Aber ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, glaube ich, dass ich hinter einer Radfahrerin hergefahren bin. In einer Einbahnstraße, also eine geöffnete Einbahnstraße. Und habe ich das erzählt?
Nö.
Ja, hinter der bin ich hergefahren. Und dann kam ein Auto entgegen. Also das in Einbahnrichtung fuhr. Und da waren in der Einbahnstraße durfte auf beiden Seiten auch geparkt werden und da stand halt irgendwie ein bisschen größeres Auto weiter rein. Jedenfalls ist die Frau rechts rangefahren und abgestiegen von dem Damenrad. Dann der Autofahrer irgendwie ist dann recht zögerlich weiter, weil er nicht so wusste. Und dann habe ich zu ihr gesagt, einfach weiterfahren. Wir dürfen das, habe ich zu ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die hupen dann immer, wenn ich das nicht mache. Ja. Und das ist aber diese defensive Haltung, die kennst du, du bist sicher auch schon mal irgendwie instinktiv rechts, also eher rechts gefahren auf der Straße, wenn
ja, ich will ja leben, ich hänge an meinem Leben.
Aber das ist ja nicht nur manchmal denkt man dann, ja, aber der da hinten, der möchte ja auch vorbei und so. Und das ist meistens natürlich falsch gedacht, weil klar möchte er vorbei, aber wenn er nicht vorbeikommt, also wenn ein anderes Auto langsam davor fahren würde, könnte er auch nicht vorbei. Und
ja, deshalb, bloß das, ein, das oder ein Mofa oder,
ja,
oder, ja, oder ein Traktor.
Und naja, jedenfalls, wenn mehr Straße, also wenn deshalb vielleicht nochmal zurück zum Ride of Silence und vielleicht auch zum Critical Mass, wenn eben mehr Leute, also wenn mehr Leute sichtbar sind, mehr Radfahrer sichtbar sind, dann ist es normaler, dass man ja einfach mal hinter einem Radfahrer herzuckelt. Tut ja weiter nicht weh, dauert halt nur ein bisschen länger. In dieser Stadt da, in Vitoria, ne, da sind die Fahrradstreifen, die aufgemalten, die sind in der Mitte der Straße aufgemalt. Mhm. Also nicht in der Mitte der Straße, sondern in der Mitte der Fahrspur. Das heißt also, wenn die Straße zwei Richtungen hat, dann ist der Fahrradstreifen aufgemalt in der Mitte der Richtungsfahrspur. Mhm. So dass du, und dann siehst du auch, aha, hier soll ich fahren und nicht rechts an den Autotüren klebend.
Ja, da wo, also ich halte ja immer so meine 80 Zentimeter oder einen Meter Abstand zu den Autos und allem, was da am Rand ist. Und weil ich auch denke, okay, dann bin ich auch präsent.
Genau.
Weil wer mich dann überholen will, der muss sich ein bisschen Mühe geben. Insofern, außer er ist ein Arsch. Ja. Und die gibt's zwar auch, aber ich glaube nicht, dass ein jemand wirklich absichtlich umnietet.
Nee.
Wenn ich in der Mitte fahre, werde ich zumindest oder so ordentlich sichtbar, dann werde ich gesehen. Und insofern, ja, kann es vielleicht Ärger geben, weil ich eine Pfeife bin und da rumfahre und soll gefälligst weg von der Straße, aber wer es irgendwie blickt, der überholt dann halt, wenn es nötig ist.
Ja.
Und so schlecht sind die meisten Leute nicht. Aber das ordentlich gleich reinzumalen, nicht so rechts ran, wo dann auch noch die ganzen Scherben und alles hingekehrt werden von der Maschine, damit die Straße wieder frei ist. Also so ist bei uns halt so ein Fahrradweg, der an so einer Partymeile entlang geht, da kannst du nicht fahren, das geht nicht. Und
also das ist
alles voller Scherben und Löcher.
Ja, also dieser in der Mitte aufgemalte Weg, das ist quasi die Alternative beziehungsweise die zweitbeste Lösung zum eigenen Radweg, zum baulich getrennten Radweg.
Ja.
Da verweise ich auch noch auf den zweiten, auf das Interview mit Vasilis, das noch kommt. Der war nämlich beim Radverkehrskongress in Berlin, bei dem unser Bundesverkehrsminister nicht dort war, weil er in irgendeinem kleinen Kaffenband durchschneiden durfte. Und ich meine, Bänder durchschneiden ist immer gut. Das ist übrigens auch was.
Umgehungsstraße oder was?
Ja, irgendeine Pups-Umgehungsstraße.
Oder Auto, 25 Jahre Auto aus, Autobahnausfahrt, Holzgerlingen zum Beispiel.
Ja, das ist also ganz wichtig. Wenn man irgendwas baut oder macht, dann muss man Wert drauf legen, dass man ein Band durch, dass es ein Band zum Durchschneiden gibt. Weil dann kommen da die Politiker hin und da können sie sich fotografieren lassen und dann sieht man, aha, hier, Politiker macht was, Band durchschneiden. Ach ja, genau. Und da hat der ADFC, der seit letztem Jahr, glaube ich, relativ neue ADFC Vorsitzender, mein Hirn ist so versiebt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie der heißt.
Es ist wichtig.
Na, damit man einen Namen genannt hat.
Ja. Aber du kannst ja mal ein bisschen abschalten während deinem Urlaub.
Wie abschalten?
Um das Hirn wieder neu zu formatieren.
Ach so.
Dann ist wieder Platz.
Ach ja. Vorsitzender Deutschland. Ich google mal, das kann doch nicht so schwer sein. Über uns.
Ja, aber das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig.
Ja, jedenfalls hat der gesagt, dass es ein Fehler war, Jahre und Jahrzehnte lang dafür zu plädieren, dass Radfahrer auf der Straße fahren. Das nimmt eher
es ist 10 Uhr.
Zurück. Das war ja so ADFC-Meinung auch lange Jahre. War auch unsere Meinung, oder? Teilweise, oder meine zumindest.
Ja, also ich bin ein Stück weit immer noch der Meinung.
Ja, das Problem ist allerdings, dass wir ja immer Radfahren, egal wie widrig die Umstände sind.
Ja.
Und uns kann man es so schwer machen, wie man will. Wir fahren. Aber es gibt genug Leute und die, um die aufs Rad zu kriegen, muss man es ihnen leicht machen und das Gefühl von Sicherheit geben. Und das hat man nicht, wenn man, so wie du zum Beispiel, nicht einfach in seiner Geschwindigkeit den Berg hochfahren kann.
Ich kann halt nicht schneller.
Ja, eben. Und da gibt es ja viele Leute oder die meisten. Ein Fahrrad, okay, super effizientes Verkehrsmittel, aber dann gibt es natürlich, es gibt halt physikalische Werte, die einen daran hindern, so schnell zu fahren, den Berg hoch auch schnell zu fahren. Außer man hat einen Elektromotor drin. Und das muss ja wirklich nicht jeder haben. Und deswegen sagt er, Kehrtwende, wir sind für baulich für eigene Infrastruktur. Und natürlich, das ist dann wieder eine Geldfrage, was man machen kann. Also die zweitbeste Lösung ist dann halt ein ordentlich aufgemalter Weg. Und so wie da in Spanien zum Beispiel oder in einer Stadt in Deutschland gibt es das ja auch, in die Mitte. So dass man sieht, hier gehören sie hin.
Welche Farbe ist denn das? Weil ich habe schon zum Beispiel von einem Kollegen jetzt das Fahrradfahren angefangen, so ein bisschen mehr ins Büro zu fahren. Und dann denkt man, Mann, diese Farbe, die die verwenden, die ist so rutschig. Wenn es da regnet, das ist doch echt kacke, diese Streifen, wenn man da drüber fährt. Hat er auch recht.
Das weiß ich nicht. Also die sind ja nicht bunt. Die haben nur weiße Streifen links und rechts und Fahrradsymbole drauf.
Na gut,
wie sind wir jetzt dahin geraten? Das führt jetzt
auch zu weit.
Ach so, ja, also über diese, über dein, ich bring dich um und wie man damit umgeht. Ja. Also, ja, ordentliche Fahrradinfrastruktur und dann gibt es natürlich noch Tempo 30 und so Sachen. Wissen wir alle, dass das super ist. Dann würde ich sagen, schließen wir das mal ab. Ich verweise da auf die zwei Beiträge noch, die ich danach noch hochstelle. Könnt ihr euch anhören über den Ride of Silence und das Interview mit dem VCD-Vorsitzenden, der Vorstand, der auch von der Velo City-Veranstaltung in Nantes erzählt. So, dann machen wir ein bisschen Technik noch, oder?
Ja, ein kleines bisschen Technik können wir machen. Man hat sich ja ein bisschen was getan auch.
Willst du mal, womit wollen wir denn anfangen? Mit dem neuen Produkt, über das du dich begeistert auslassen möchtest?
Über was wollte ich mich begeistert auslassen?
Über die Ford E-Bikes?
Ach so, oh. ja, Begeisterung ist was anderes.
So.
Ja, Waldorf, ja, Stettler. Ihr habt so recht. Ne, Ford hat, bringt ja halbjährlich, turnusmäßig oder jährlich irgendeine E-Bike-Studie oder sowas raus. Und die haben mal wieder eins rausgebracht. Ich weiß nicht, wie es heißt, ist mir auch egal. Und was es kann, ist mir auch egal. Es ist ein bisschen fragwürdig. Was das soll, warum er jetzt so ein Fahrrad haben wollte, das ist, wo offensichtlich Transportation Designer dran waren, die hier eine Line und da ein Kink und da irgendwas noch hingemacht haben, aber dummerweise das Ganze nicht konsequent durchdacht haben. Es soll, glaube ich, ein Commuter sein oder sowas. Wie so oft fehlt natürlich die Parkstütze, ist klar. Schutzbleche fehlen auch. Das Licht, jetzt hat man so, stellst du das Bild rein davon in unsere Shownotes, damit man das sehen kann, weil es ist wohl irgendwie so Blechstruktur oder Pseudo-Blechpressstruktur, soll ein bisschen automobilen Touch haben.
Ja, das ist ja an und für sich ganz okay, ne? Also
ja, ist ganz okay, aber warum machen sie dann das Rücklicht in die Sattelstütze rein, wenn sie so viel Karosserie, nenne ich es mal, am Fahrzeug haben? Und vorne auch, das Licht ganz stinknormal an Lenker. Das Fahrrad kann nichts, was ein anderes nicht auch kann. Außer, dass es umfällt, wenn man den Drahtbügel wegmacht.
Multimodal Mobility Solutions.
Multimodal. Aber mir tut schon beim Absteigen die von Karl besprochenen Dinger weh. Warum macht man genau da, wo es weh tut, einen Knick hin? Das verstehe ich nicht.
Da, wo der Akku drin ist, unterm Sattel.
Ja, aber der Akku ist ja viel kürzer. Der Akku geht ja nicht bis da oben hin. Mhm. Da oben, wo es wehtut, haben sie was reingebaut in die Karosse. So, dass man das auch niemals Unisex nennen kann oder Unisize, weil ja, da passt nur eine Höhe. Und vorne irgendein ulkiger Vorbau dran und ein Haufen Kabelgewurstel. Da muss man sagen, das hat Kalkhoff besser gelöst.
Und sie haben auch noch alberne Namen den Prototypen gegeben, ne? So Designernamen mit Doppelmode, Fleck, Doppel, also so.
Nee. Das waren ja die anderen, die 20 Zöller von der letzten Messe in Genf.
Nee, ich habe Mode Me, Mode Flex und Mode Pro sehe ich hier. Drei Stück.
Aber das sind die 20 Zoll Räder, die sie in Genf präsentiert hatten.
Aha.
Das hier ist wieder ein anderes. Ich glaube, das haben auch Amis gemacht. Egal, die haben hier vorne in dieses Oberrohr oder wo auch immer, laufen alle Kabel rein. Also da haben sie... Das sieht so scheiße aus. Und wie diese runde Sattelstütze da rauslug.
Ob das funktioniert oder ob die einfach nur so reingestopft haben.
Also, ich jetzt wenigstens in Photoshop weggemacht. Ja. Schade. Und war bestimmt richtig teuer. Wetten, dass da einige Cars reingelaufen sind.
Mhm. Ja, gibt gar nicht so richtig viel dazu zu raven.
Ne? Nee, weg. Bashen, okay. Nochmal. Das Einzige, und da werde ich jetzt laut, was es zeigt, dass es trotzdem irgendwie in den Köpfen ist bei Ford. Es ist noch nicht rund. Vielleicht, okay, wir hauen ein bisschen drauf, weil das ist ein Scheiß. Es ist vielleicht ansatzweise handwerklich ganz ordentlich gemacht. Aber es ist null Innovation drin in dem Ding. Ich sehe keine. Und ja, ich will nicht ins Detail gehen. Also die Gabel, wenn man sich anguckt und sowas. Und der Übergang von Gabel zu Steuerrohr. Also nee. Es sind einige Sachen. Und Schloss fehlt eh. Und alles fehlt. Und Es ist nicht Fisch und noch Fleisch, es ist ein Murks. Aber offensichtlich ist es ihnen trotzdem irgendwie wichtig, dass sie einen Haufen Geld in solche Dinge investieren, weil es ist ja trotzdem ordentlich gemacht.
Ja.
Und vielleicht fährt sogar, ich weiß es nicht. Aber das ist das Einzige, was ich positiv daran sehe, dass es da ist. Und vielleicht haben sie auch irgendwo in der Hinterhand einen Plan B, der ein tatsächlich zu industrialisierendes, sinnvolles Projekt beinhaltet, das man dann vielleicht irgendwann auch kaufen kann.
Ja.
Wenn die mal ein Geschäftsmodell entwickelt haben, das funktioniert bei Ford, dann werden sie es machen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es noch kein vernünftiges Geschäftsmodell gibt. Wie kann man damit Geld verdienen? Könnte ich mir vorstellen. Also, schlecht, aber doch nicht so schlecht.
Okay. Du hast aber ein anderes hübsches Rad gesehen, ne? Also für Leute wie uns hübsch, ne? Von woher? Aus Italien? Welches
meinst du da? Bultaco, das sind Spanier, glaube ich, oder?
Stimmt, ist ja, spanisch.
Das ist genau, nicht eine spanische Firma gewesen, die irgendwann in den 80ern schon in Konkurs ging, x-mal schon aufgekauft wurde wieder und keine Ahnung, durch viele Hände gegangen ist, glaube ich. War es nicht auch so, dass Honda mal mit Bultaco zusammengearbeitet hatte früher und oder man kannte Bultaco auf jeden Fall. Ist es eine alte spanische Motorradmarke, die jetzt so einen Twitter rausgebracht hat, der Brinco heißt, bedeutet wahrscheinlich irgendwas, irgendein Tierchen vielleicht im Spanischen. Und die haben gemäß ihrer Tradition, Bultaco war früher sehr bekannt für Trail-Motorräder und Trail-Motorräder sehen ja oft sehr cool aus und sehr, ein albernes Wort, aber irgendwie wie eine Bergziege. Nenn ich es mal. Also leicht sehen Trail-Motorräder aus, weil sie es auch sind. Und auch ein Tick aggressiv. Und die haben ein Elektro pedalierbares E-Motorrad, schreibt hier die Velomotion. Also ein Elektro-Fahrmotorrad entwickelt und wollen es auch verkaufen für 4,8, was eigentlich ein fairer Preis ist dafür, weil es hat einen riesigen Akku.
Das stimmt, also den sieht man ja, ne? Der ist groß.
Ja, den sieht man, der passt auch dazu, weil der füllt den Raum gut aus. Also das Ding ist ordentlich gestaltet, finde ich. Und der Akku, der hat 1,3 Kilowattstunden Fassungsvermögen, also Kapazität. Und die braucht er auch, weil der Motor im Hinterrad, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob der da hingehört oder nicht, aber er hat 2000 Watt. Und das ist natürlich eine Menge. Man wird dieses Teil hier in Deutschland nicht sehen, nehme ich mal an, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, es zuzulassen bei uns. Außer die lassen es irgendwie als Motorrad zu.
Aber dann musst du einen Motorradhelm aufsetzen, oder?
Ja. Den hat er ja auch auf dem Bild. Oder sieht er aus wie ein Downhill-Helm, der ja als Motorradhelm nicht zugelassen ist. Also das ist schwierig. Weil als S-Pedelec geht's nicht. Zu viel Leistung. Und dann musst du tatsächlich mit Motorradführerschein das Ding fahren. Und dann gehört alles dazu, was zu einem Motorrad von. Ich gehe nicht davon aus, dass das so passieren wird. Ich wüsste nicht, wer das kaufen soll bei uns. Aber das können ja Länder kaufen, die das weniger ernst nehmen. Oder Leute in Ländern, die das weniger ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ist von den Zulassungsbestimmungen, aber wenn man ein bisschen weiter draußen wohnt, dann kräht eh kein Hahn danach und dann kannst du den Wald damit fahren. Es ist ja leise immerhin und kannst mächtig Spaß haben, sicher mit dem Teil. Ja. 40 Kilo sind allerdings auch ein Wort, muss man sagen.
Ja. Vielleicht werden dann die, ich finde, es sieht cool aus.
Ja.
Allerdings sehen auch so E-Mountainbikes cool aus. Also einige. Und da gab es ja auch eine Neuerung, ne? Bosch hat ja neue Motoren vorgestellt. Hast du das gesehen?
Stimmt, habe ich gesehen, ja. Also es sind ja keine wirklich neuen Motoren. Es ist ja der...
Nee, nicht wirklich neu, aber angepasst.
Der Bosch-Motor, ja. Der nackig gemachte Bosch-Motor. Mit bisschen angepassten Drehmomenten und so und elektronisch, glaube ich, auch angepasst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also Drehmoment ist höher und das Drehmoment zählt, ja. Ne? Und dann ist wohl das Ansprechverhalten, also dadurch auch besser. Also die Motoren sind für E-Mountainbikes optimiert. Das heißt, der Turbo-Modus unterstützt dich jetzt mit 300%. Und das schon bei geringer Trittfrequenz. Die schreiben, ich glaube, ab 20 Umdrehungen oder so packt der an. Ja, ich glaube so ab 20. Das heißt, du kannst, ich bin ja schon mal mit so einem Halb-E-Mountainbike gefahren. Und wenn man da den Berg mit hochfährt, dann ist das schon eine coole Sache, wenn man da Unterstützung dazu hat. Wenn die allerdings sehr ruckelig kommt, dann ist das halt mit einem Mountainbike so auf verblockten Wegen schwer. Also da diese Unberechenbarkeit, wenn du nicht weißt, ja, wann kommt jetzt der Motor, wann hilft er mir, wann nicht, ne? Und das muss wohl, also laut Testberichten, die ich gelesen habe, muss das schon ziemlich viel besser sein als auf den vorherigen Motoren. Vielleicht kann man die auch noch frisieren mit Software, die bisherigen. Aber, also der soll wohl besser ansprechen und dann auch noch mehr leisten. Also quasi vom das Drehmoment ist eben höher und dadurch drückt er dich bei niedrigeren Drehzahlen mit hoch. Leiser ist er
nicht. Die Belastung fürs
Leiser ist er nicht geworden.
Ich glaube, er soll lauter geworden sein sogar.
Aber mein Gott,
was bestimmt unangenehm ist, weil er hört sich nicht gut an, der Bosch-Motor, ist meine persönliche Meinung. Aber er funktioniert gut. Also, und den aktuellen Bosch-Motor, den ich fahren konnte in E-Mountainbikes, der hat gut funktioniert. Man muss halt einfach auch beherzt schalten. Und der hat ja eine Zugkraftunterbrechung. Der spürt es ja, wenn du nicht reintrittst. Und es ist schon dieser Drehmomentsensor, den sie drin haben, und die darauf abgestimmte Software wird schon immer besser bei denen, muss man wirklich sagen. Die haben da schon eine gewisse Kompetenz auch aufgebaut. Designtechnisch haben sie ja noch keine so richtige aufgebaut bei dem Ding, weil der normale Motor ist ja wirklich schon nicht schön, diese Osterei-Sache. Und jetzt lassen sie einfach die Verkleidung weg und schon sieht das Ding besser aus. Da freut sich bestimmt irgendeiner dieser Maschinenbauer, der dieses Gehäuse da mal entwickelt hat, aus welchen Gründen, Stabilitätsgründen oder sowas. Pah, seht ihr, sieht doch gut aus, lasst es einfach so. Hat es wahrscheinlich schon immer gesagt. Nee, also er sieht besser aus als dieses Plastikei. Das ist einfach mal Sachen weglassen.
Ja. Dazu gibt's.
Ich habe gelesen, dass dieses stärkere Drehmoment und alles im Zusammenhang mit der tatsächlichen Verfügbarkeit schon die Belastung auf die Kettenblätter und Ritzel verstärken wird und man dadurch mehr Verschleiß haben wird. Mhm. Aber gut. Es ist ja auch ein Sportgerät.
Dann musst halt ab und zu mal in die Werkstatt. Vielleicht gibt es ja dann auch Gruppen, die darauf angepasst sind. Also erstmal
Könnte sein, ja.
Vorne, das ist ja, glaube ich, die haben jetzt man kann jetzt ein kleineres Kettenblatt draufbauen, sodass man mit den SRAM 1x11 Antrieben besser fahren kann.
Ja,
habe ich gelesen.
Die haben der Motor ist ja übersetzt, also der ist ja nicht direkt, sondern hat eine Übersetzung, deswegen haben die ja vorne sowieso so ein kleines Kettenblatt überhaupt.
Genau.
Und das war, ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie es genau gemacht haben, bei Motorrädern ist es ja ähnlich, die haben ja vorne auch normalerweise ein relativ kleines Kettenblatt am Kraftausgang, am Motorausgang, weil es reicht. Und und sie eben das durch das Getriebe im, durch ihr eigenes Getriebe so machen können. Es spart natürlich ein bisschen Gewicht, wenn du ein kleineres Blatt hast. Und wie es vom Kettenverschleiß ist, weiß ich nicht, ob ein größeres besser ist oder nicht. Aber du kannst ja zum Beispiel an so einem kleinen auch die Hose schlechter reinfangen als an einem großen.
Stimmt, ja.
Mit der Federung hinten wird es ein bisschen schwieriger. Da gab es ja dann Firmen, die eine Umlenkung reinbauten für die Kette wieder. Aber da gewöhnt man sich dran. Dann muss man mal sehen, was die anderen machen. Ich bin ja das Gegenstück oder den Gegenentwurf zum Bosch an Mittelmotor-Probe gefahren jetzt erstmals.
Aha.
Nämlich den Pendix-Motor aus Zwickau.
Ach, Kennst du den? Ja, du bist mit dem noch gar nicht gefahren.
Nein, konnte ich leider noch nicht. Ich habe es auf der Eurobike letztes Jahr nicht geschafft. Und ich hatte aber jetzt die Möglichkeit, endlich mal darauf zu fahren.
Mhm.
Und Gegenentwurf deswegen, weil der Pendix auch nicht für E-Mountainbikes konzipiert ist. Der Pendix-Motor, das ist, ich weiß nicht, ob sich Seitenläufer nennt oder Scheibending, weiß nicht. Das ist ein getriebeloser Direktantrieb, der in der linken Kurbel integriert ist und der ein ordentliches Drehmoment hat. Und im Gegensatz zu anderen solchen Motoren, die es ja schon gab, es gab nur mal ein Schweizer System, auch durchaus hübsch aussieht. Und auch ganz passabel funktioniert. Er hat den Vor- oder Nachteil, das kann man sehen, wie man möchte, dass er nicht viel kann. Er kann dich unterstützen, mehr oder weniger intuitiv, und mehr kann er nicht. Du kannst da keinen. Also, es sind zwar ein paar Optionen noch geplant, wohl für die Zukunft, aber aktuell ist es einfach so, du hast eine Motorunterstützung, die du in 3 Stufen je nach Laune einstellen kannst, aber du hast kein Display und keinen Ausgang für Beleuchtung oder was weiß ich, irgendwelchen Schnickschnack, den man sich vorstellen kann, den hast du nicht.
Mhm.
Hat andererseits den Vorteil, dass du auch relativ wenig Potenzial hast, was da kaputt gehen kann an dem Teil. Und wenn du kein Strom mehr hast in deinem Stadtrad, dass du dann mit Dynamo fahren musst, eben um Strom zu haben, dass dann da auch noch Strom da ist. Also das System hat durchaus seine Berechtigung. Es fühlt sich ganz gut an beim Fahren, muss ich sagen. Und ist im Gesamten relativ leicht. Auch wenn der Motor natürlich wiegt, aber das Gesamtsystem wiegt knapp unter 6 Kilo.
Mhm.
Und das ist an sich in Ordnung. Preislich wird es wohl auch irgendwie ganz passabel sein. Was man tatsächlich machen kann, man kann diesen Motor nachrüsten.
Naja.
Wenn man jetzt nämlich ein hübsches Rad hat, dann kann man das einfach in ein normales BSA-Tretlager reinschrauben und dann schließt man noch einen Sensor an hinten, einen Geschwindigkeitssensor an der Kettenstrebe und schraubt den Akku an der Flaschenhalteröse an und dann war es das. Dann hat man es nachgerüstet. Es dauert wohl, habe ich mir sagen lassen, von Nicht-Experten, also keine Fahrradmechaniker, ich habe mit dem Thomas Herzog von Pendix gesprochen, die haben zum Test mal jemand das Teil montieren lassen nach der Gebrauchsanleitung, der keine Ahnung von Fahrrädern hat, und er hat eine Stunde gebraucht.
Mhm. Naja.
Und dann hat es funktioniert. Klingt gar nicht so schlecht. Man kann es nicht frisieren, da man nicht rankommt an das System.
Oh, Menno.
Und verschiedene. Ja. Es ist durchaus eine interessante Alternative. Und die kommen ja aus Zwickau und produzieren wohl auch den größten Teil der Komponenten dort oder zumindest in der Umgebung. Ein paar Sachen müssen sie wohl auch aus Asien holen, irgendwelche Magnete oder sowas, da kommt man nicht drum rum. Aber das fand ich ganz interessant. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht bei Pendix. Auf der Eurobike werden sie gegenüber von Bosch stehen.
Ah ja.
Da haben sie ihren Stand. Deswegen sage ich ja auch der Gegenpol dazu. Es gibt noch einen anderen Gegenpol aus dem Osten, nämlich Kapstein. Mhm. Fixie-Piloten kennen Kapstein vielleicht. Fixies gibt es ja auch noch, Hans.
Ja, ich weiß. Ja, ja.
Aber die Fixies werden auch ganz so Single-Speeds mittlerweile umgebaut. Und Bremsen sowieso rangebaut und alles. Aber diese kleine Firma Kapstein, die bauen jetzt auch Motoren. Und sie bauen Motoren mit, also Nabenmotoren für hinten und mit integriertem Getriebe. Mhm. Also so ein Dreiganggetriebe. Bionics hatte das mal vor ein paar Jahren gebaut. Hat dazu geführt, dass Bionics nicht mehr von Trek eingesetzt wird. Wenn überhaupt, sowieso nur sehr spärlich. Bionics hat leider etwas abgebaut.
Aber da war ja nicht das
bei den Motoren.
Da
aber ja nicht, das ist ein anderes Thema.
Da war ja nicht das Getriebe schuld. Das hatte ja Akku- und Steuergründe und mangelnden Support.
Das ganze Paket hat nicht gut funktioniert. Ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn Kapstein ein eigenes Getriebe da reinbaut, eine eigene Dreigang, dann ist okay. Weil das muss man unserem Sponsor leider sagen, die Dreigangnabe ist nicht so spitze von Sven.
Ach so.
Ist so. Hilft ja nichts. Da freue ich mich, wenn es mal eine neue gibt, die gut funktioniert.
Es gibt ja eine Zweigangnabe, die geht ja immerhin. Ne?
Die Zweigangnabe ist top. Die ist super. Na? Also die Automatik, das ist wirklich ein schönes Produkt. Das muss man wirklich sagen, SRAM, das habt ihr gut gemacht. Nur die Dreigang, also die Mutter aller Getriebenaben, die funktioniert nicht so schön. Vielleicht, weil ich sie auch nicht ordentlich einstellen kann, ich weiß nicht. Also ich habe sie raus aus dem Rad und habe eine andere rein. Die Zweigang wäre eine Alternative, allerdings für wirklich hügelige Landschaften auch nicht. Und da reichen auch die Dreigang nicht, also braucht man dann eh mehr heutzutage.
Okay, Kapstein, naja.
Da machen wir einen Link rein, weil die machen auch eben für die Fixie-Piloten, die haben zum Beispiel so ein Umschaltketten, also so ein Umschaltritzel von Freilauf auf Starr, was ja die Torpedo kann, aber ich glaube mit Werkzeug. Die Torpedonabe, da braucht man, glaube ich, ein Werkzeug dafür, um das zu machen. Bei Kapstein geht das Werkzeug los, dass du von Single Speed auf Fixed umschalten kannst. Mhm, ich weiß nicht, ob man es braucht, aber der Wunsch scheint da zu sein. Gab es vor ein paar Jahren schon mal von einer anderen Firma. Wie hießen denn die von KHE, glaube ich, beziehungsweise die Firma, mit der KHE zusammenarbeitet.
Ja.
Und was kostet, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ich gehe mal zum
Shop. Das weiß ich nicht. Geht mal zum Shop, genau. Und
240 Euro. Naja, aber das ist auch, also ja, da kann man andere Namen auch für kaufen, ne?
Ja, also 40 Euro, das ist jetzt kein Mondpreis. Das ist jetzt nicht die teuerste
Name der Welt, ne?
Nee, weiß Gott nicht.
Und okay, ja. Link habe ich drin. Dann machen wir mal weiter, oder? Wir haben Bultaco, wir haben Focht. Ich habe was entdeckt und du vielleicht auch, eine neue Brille.
Ach, eine Phototrope?
Nein, die geht mit LCD.
Ah, okay.
Und zwar geht die elektronisch. Also die heißen, die gibt's wohl schon. Also als Skibrille. Mhm. Und das sind, das ist ein, also funktioniert wie so ein E-Book. Wie so ein E-Reader.
Also nicht wie ein Schweißhelm, sondern anders, oder wie?
Wieso? Wie funktionieren Schweißhelme?
Die Schweißhelme sind ja auch so, da geht automatisch an. Gibt schon 20 Jahre.
Also bei der Brille, ungefähr. Ich habe sie noch nicht.
Das geht ruckzuck mit einem Wimpernschlag quasi, weil die Augen müssen ja heile bleiben.
Also da ist es so, das ist elektronisch. Also das ist ein LCD, ein LCD-Glas, in dem das sich abdunkelt. Und das macht es dann, wenn der Sensor, der in der Brille verbaut ist, das feststellt, den Lichtunterschied. Mhm, dauert eine Zehntelsekunde, sagen sie. Das heißt, wenn es hell wird, schnapp, wird die Brille dunkel. Zehntelsekunde, weiß ich jetzt nicht, ob
elektrochromatisch. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Schweißhelme funktionieren.
Also hier ist es eben so, dass es durch Flüssigkristalle funktioniert, die dann die sich dann einschalten. Also es gibt ja auch so Glas, in dem das eingebaut ist, dass du dann matt schalten kannst zum Beispiel. Ist aber, also wie man da durchguckt, also ich habe es ja noch nicht ausprobiert, jedenfalls sind sie im abgedunkelten Modus dann 16% lichtdurchlässig, ist dann im Umkehrschluss die Tönung 84%. Kann das sein?
Kann man das möglicherweise. So sagen? Ja.
Und ansonsten 64%. Also die ist nie ganz hell. Also das ist halt eine Sportbrille, ne?
Und also es ist,
du musst auch, also du kannst es das kann automatisch passieren oder du tippst auf den Bügel und schaltest es selbst um.
So wie bei der Fermate. Auf den Bügel tippen und die Zeit bleibt stehen.
Genau, ja.
Ein was dazu. Es gibt diese ADF Automatic Darkening Filter. Mhm. Schon seit 20 Jahren ungefähr bei Schweißhelmen, hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Und die funktionieren genauso prinzipiell. Also vier Hauptbestandteile. Die schützen die Augen und auch das gesamte Gesicht während des Schweißprozesses, weil sie in wenigen Millisekunden nach dem Zünden des Lichtbogens abdunkeln. Mhm. Und daher muss man den nicht immer rauf und runter klappen, wie das vor 30 Jahren notwendig war. Die bestehen aus einem Ultraviolett- und Infrarotfilter. Einem Flüssigkristallbildschirm und eine Fotozelle.
Also gleiche Technik.
Die das Zünden feststellt. Mhm. Vielleicht nicht ganz so sensibel, weil es ist so, dass neben einer Hellstufe die meisten ADF mehrere Schutzstufen aufweisen, die das Sichtfenster unterschiedlich stark abdunkeln, um bei jedem Schweißverfahren optimale Sicht zu gewährleisten. Je nachdem, wie du Schweiß brauchst, musst du ein bisschen mehr sehen. Und das schaltet innerhalb weniger Millisekunden ein, damit du nicht geblendet wirst. Und diese Technik haben sie offensichtlich jetzt angepasst auf eine Brille, weil Brillen, ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, ich habe eine Brille, die sich selbst abdunkelt, eine Beschichtung, die das macht, die halt eine Weile braucht, ganz okay ist dann. Aber zum Beispiel über 30 Grad, also bei Temperaturen über 30 Grad nicht funktioniert. Was
natürlich, das ist ja dumm.
Schon doof ist irgendwie, ne, wenn es mal heiß ist. Ah. Da kann jetzt der Brillengestellhersteller gar nichts dafür. Aber es ist eine Korrektionsbrille und bei Korrektionsbrillen gab es das ja schon immer. Und früher sah es scheiße aus, jetzt sieht es okay aus in dem Grau. Du hast ja schon mal gesehen, die Brille sieht nicht schlecht aus.
Ja, die ist okay, aber es geht da, das ist halt echt zu langsam, wenn du in den Wald tauchst, dann wird die halt nicht schnell genug hell.
Passt ja, da. Ja, oder in Tunnel fährst oder sonst ja, wie.
Oder wieder rauskommst.
Ja, ja.
Also, okay, alte Technik. Ich wusste echt nicht, dass die schon so lange mit der LCD-Technik arbeiten, ne?
Ja, doch. Anscheinend schon.
Was kostet so ein Ding? So ein Helm?
Neu? Mhm. So, die gibt es ganz billig mittlerweile. Die gibt es, glaube ich, schon für 50 Aha. Euro. Gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, aber die kosten, früher haben sie ein Vermögen gekostet. Ich glaube, so 500 Mark.
Ach, guck mal, den gab es bei Lidl. Bei Lidl. Ich habe mir mal gegoogelt, bei Lidl gab es den mal für 89,99.
Ein Schweißhelm ja. bei Lidl?
Und den gleichen gibt es auch bei Amazon. Da kostet er 125. Na, da hat man bei Lidl schon was gespart. Wahrscheinlich, die haben ja immer so an, ich weiß gar nicht wann, ich glaube im Herbst gibt es immer so Handwerkerbedarf.
Ja, vielleicht gibt es ja auch bei Chibo.
Naja, man kann sich den auch in, im Fachmarkt.
Im Schweißfachhandel holen, ja.
Aber okay.
Aber so verändert sich die Welt. Und ja, diese Idee, es gibt es ja auch bei Autodächern zum Beispiel. Mhm. Mercedes und Porsche und Ferrari, die haben sowas in Dächern drin. Vielleicht auch Volksfahrzeuge, weil es geht. Ja. Und da ist es ja relativ einfach, auch bauraummäßig unterzubringen bei einem Auto.
Ja. So, jetzt sind wir fast bei unseren 2 Stunden. Da sollten wir auch nicht weiter drüber rauskommen, ne?
Nee, wir können uns ja ein paar Sachen fürs nächste Mal vornehmen.
Genau. Ich habe nur vielleicht noch, fehlt noch was?
Termine.
Hast du Termine?
Weil ich habe nämlich einen.
Ah, okay.
Ja, ich habe einen. Nämlich, ich habe vor einer Weile mal, das müsste letztes Jahr gewesen sein, über die Hochschule Pforzheim, wie sie sich nennt, nicht mehr Fachhochschule, es nennt sich jetzt Hochschule, im Rahmen der Angleichung und allem heißen die jetzt Hochschulen und Universität, was wurscht ist. Auf jeden Fall habe ich mal darüber gesprochen, dass bei dem Studiengang Transportation Design, der sich bislang hauptsächlich um Automobildesign gekümmert hat, dass da ab und zu auch mal was auf 2 Rädern und manchmal sogar auch ein Fahrrad oder E-Bike auftaucht. Es ist so, wer an
ich muss dich mal
Design kurz interessiert ist, ja?
Unterbrechen. Das war schon, oder?
Nein, das ist im Juli.
Weil ich hier nur Modenschauen lese und oben drüber steht 22. Juni.
Also das ist 22. Ich habe was gelesen, dass es am 17. Juli ist. Das wäre ja jetzt doof. Oder dann wäre 22. wäre vorbei. Aber 22. der wäre ja auch am Montag gewesen.
Hm.
Nee, das ist am, hier steht's. 17. bis 18., also 17. bis 19. Juli. Geht das Ganze. Die Modenschauen hier, 17. Juli zum Beispiel, Samstag, 18. Juli. Pforzheim ist ja.
Das heißt, das Modenschauen habe ich schon gelesen, aber das ist quasi gleichzeitig.
Allerdings an anderen Orten.
Mann.
Also Transportation Design hier, ja, das ist
sag mal,
total beschissen
gemacht. Jetzt mal ganz im Ernst. Spricht was dagegen, einfach irgendwo groß hinzuschreiben, geordnet, vielleicht sogar sortiert in einem Format, das jeder lesen kann, den Termin hinzuschreiben? Nein, das muss man versteckt
nicht,
im Fließtext und sonst irgendwo beim Modenschauen unterbringen.
Es ist sehr kryptisch und mal ehrlich, da gibt es ja auch eine Facebook-Seite, die ist noch undurchschaubarer.
Okay.
Deswegen nehmt es einfach mal hier. Also es ist am 17. und am beziehungsweise am 18. und am wo ist denn jetzt wieder? Oh Gott, das ist schrecklich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall am 18. am Samstag. Ich weiß nicht, ob es am Sonntag auch noch ist. Auf jeden Fall am 18. Juli von 10 bis 18 Uhr gibt es im CCP am Waisenhausplatz in Pforzheim, stellt die Transportation Design, wird von Transportation Design die Masterarbeiten ausgestellt. Und da waren auch schon hübsche Räder dabei oder Boote oder sonst irgendwas. Also wer Design interessiert ist, hat da auf jeden Fall gut gemachte Arbeiten. Kann da auf jeden Fall gut gemachte Arbeiten sehen.
Okay.
Weil die Leute können was. Schmuck und Mode. Pforzheim ist eine Schmuckstadt. Und Schmuck- und Uhrenstadt. Insofern gibt es da auch jede Menge zu sehen. Also einfach mal dieses Programm angucken. So leid mir es tut. Vielleicht finden wir auch noch einen besseren Link. Es ist extrem schlecht gemacht hier. Aber
anrufen.
Die sind... anrufen, fragen, wer weiß, vielleicht weiß es die Sekretärin. Und das lohnt sich möglicherweise. Pforzheim ist ja keine schöne Stadt. Ich glaube, die war zu fast 100% eingebombt und wurde dann schnell wieder hochgezogen. Aber die Leute geben sich Mühe. Machen hübsche Sachen. Es gibt auch ein paar schöne Ecken dort, wirklich. Wer da in der Nähe wohnt, der sollte sich das angucken.
Okay.
Und dahin fahren, genau. 18. Juli, sage ich mal. Da kann man nichts falsch machen. Zu Eurobike ist noch hin. Schaffen wir vorher noch einen Termin?
Ja, kann schon sein, ja. Aber kann man ja schon mal anmerken, ne? 2015, 25. August. Gar nicht mehr lang hin. 2 Monate.
Nee. Und huiuiui, ich muss auch bald. Rad am Ring ist auch bald.
Okay. Ja, schreiben wir mal dazu, ne? Also.
Rad am Ring, ich werde wieder mitfahren.
Ah.
24 Stunden.
Und wann ist Rad am Ring? Auch im August, oder?
Das ist, glaube ich, am 27. Irgendwie so ein. Nee, es ist im Juli. Nicht im August.
Ach genau, da bin ich ja nicht da. Ah.
Ja, dann ist es... Aha, wieso steht es da nicht drin? Ich denke, es müsste... Ja, am... Hier, am 24. beziehungsweise 25. 26. Juli ist es. Rad am Ring.
Okay.
Fängt am 25. an. Ich glaube, es startet irgendwie so um 1 oder 2. Und dann geht's halt los.
So.
Bin mal sehr gespannt. Ich habe dieses Jahr etwas mehr geübt. So viel, wie mir möglich war.
Ja ich trainiere ja im Studio gerade. Ne? Mhm. Machen auf der Rolle quasi. Das ist ganz gut, weil ich habe ja dermaßen Heuschnupfen, dass ich überhaupt draußen nicht fahren kann. Und dann passt das ganz gut.
Und draußen sind so viele Autos.
Ja. So, haben wir noch, also wir haben jetzt noch ein paar Sachen übrig, aber kann man aber auch beim nächsten Mal machen. Vielleicht noch einen Pick, den ich schon lang vorstellen wollte. Habe ich den schon mal vorgestellt?
Diesen Kopfhörer? Ja. Den wir so, der alles kann, oder ich weiß gar nicht.
Nee, es sind die Kopfhörer, die ich verwende, also die ich mir gekauft habe, die man jetzt kaufen kann, ohne Crowdfunding und alles. Das sind, und von denen ich mir schon das zweite Modell jetzt gekauft habe, weil das erste nach 2,5 Jahren den Geist aufgegeben hat, nach der Garantie. Das sind, also es ist eine Kombination aus Bluetooth-Kopfhörern und der Bike Citizens App. Das ist ja die, wie hieß die vorher? Aus Österreich, von den Herstellern des Finn.
Finn.
Aber die App heißt, die hieß vorher Bike City Guide. und die heißt jetzt Bike Citizen. Außer dem Namen hat sich nicht viel geändert, aber ich war vor kurzem unterwegs, wir waren bei IKEA, haben einen Schrank gekauft für die Tochter. Und auf dem Rückweg haben wir noch irgendwas anderes bei einem Baumarkt oder sowas eingekauft. Genau. Und, da waren wir bei einem Baumarkt und da bin ich mit dem Auto hingefahren. Und, übrigens mit dem schlechtesten Auto aller Zeiten. Mit dem Renault Megane Grand Tour. Kennst du den? Mhm.
Kennen ist ein großes Wort, habe ich sicher schon mal gesehen.
Also es ist ein Kombi, ein kleiner Kombi mit winzigen Fenstern und total unübersichtlicher Struktur. Ich bin gleich auf den Pfosten im Parkhaus drauf gerumpelt. Dann habe ich mit Spucke ein bisschen an der Stoßstange rumgewischt, dann war der Kratzer wieder weg. Und ich
dränge nur ungern.
Okay, jedenfalls bin ich die gleiche Strecke, also ich bin zu dem Baumarkt mit dem Auto hingefahren. Und dann war man wieder zu Hause und ein paar Tage später wollte ich mir einen Tacker kaufen, ne? So, weil wir irgendwo so Hasendraht an Holz festmachen wollten. Dann dachte ich mir, ach, dann fährst du zu dem Baumarkt hin. Und das, ja, nee, mit dem Auto, das ist ja blöd, mit der Bahn geht's auch nicht. Und dann habe ich die Adresse in die Bike Citizen App eingegeben und habe mich leiten lassen. Und die hat mich durch einen Park geführt, den ich nicht kannte. Das war eine super.
War der schön?
Ja. Also, ja.
Du wohnst auch schon 20 Jahre in Köln, oder?
Nee, nicht ganz. Und
fast.
Naja, obwohl doch. Ja, fast, ja. 18 oder so mit Unterbrechungen. Ja, aber in der Gegend war ich halt noch nicht so viel unterwegs. Und da kannte ich den einfach nicht. Und dann bin ich. Also ich bin Bike Citizen App, die sucht halt fahrradfreundliche Wege raus. Mhm. Und deswegen führt sie auch durch Parks und nicht nur auf Straßen. Und ja, da fuhr ich durch diesen Park durch, dann an Schrebergärten vorbei und bin dann irgendwann auf einer Straße rausgekommen. Und da war der Baumarkt. Zack. Und es hat... Ich glaube, in 10 Minuten war ich dort oder so mit dem Rad. Also sehr schnell auch.
Mit dem Auto eine halbe Stunde.
Boah, ja, na, du musst es ja holen vom Parkplatz und so, ne, wieder hinbringen. Und dann war das Wetter relativ schön, als ich da gefahren bin. Also es war wirklich wunderbar, kann man da nur sagen. Mhm. Und die gibt ja auch Sprachanweisungen. Und deswegen, die Sprachanweisungen gehen am besten über Funk. Kopfhörer, weil ein Kabel ist einfach scheiße, das hängt dann da so dran. Also geht schon, aber ohne ist besser. Und deshalb meine Empfehlung, wirklich, wer sowas braucht, Plantronics Backbeat 2. Ich glaube, die kosten 70 Euro oder so und die funktionieren hervorragend mit dem iPhone. Also man kann super steuern, Siri kann man damit ansprechen. Und die sind ganz klein, sind so In-Ear-Hörer und haben ein kleines Käbelchen. Und das Coole, und ich befürchte, ich habe schon verschusselt, da ist eine Tasche dabei für die Kopfhörer, in der ein Akku drin ist. Und da kannst du die Kopfhörer an den kleinen Akku in der Kopfhörertasche anschließen und dann werden sie aufgeladen. So.
Die kosten 79,99 mit dem Täschchen, In-Ear-Kopfhörer mit Charging-Case.
Genau, und das ist... Super. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Wenn du sie anschaltest, die pairen sich auch ganz schnell und dann die sprechen mit dir, machen ja mittlerweile alle. Headset connected heißt dann und dann kannst du den Ladezustand noch rausfinden. Also wirklich wunderschön. Schön sind sie nicht, aber funktionieren wirklich sehr gut und zuverlässig. Und
bleiben die auch gut im
Ohr? Bleiben gut im Ohr.
Weil meine fallen ab und zu mal raus beim Fahrradfahren und das nervt dann. Im Helm muss man sie vielleicht festmachen, irgendwie zur Not.
Ja.
Nicht, dass man sie verliert.
Nee, aber die sind gut. Ich verwende die auch zu Hause, so zum Podcast hören. Da laufe ich damit rum. Ja, oft habe ich nur einen Stöpsel drin. Das geht auch. Der andere baumelt dann so über der Schulter. Das passt.
Hast du das hinten um den Hals hängen? Ja. quasi oder vorne?
Das ist hinten, das ist auch so gedacht. Du kannst sie auch einfach rauf.
Ist das lang genug? Also die auf dem Bild sieht es auch so aus, ja, wie wenn das lang genug wäre.
Das ist so gedacht. Also das ist vorgesehen, dass es hinten um den Hals rumgeht. Und das spürst auch kaum. Und die sind leicht gummiert, die Kabel, sodass sie nicht runterrutschen. Das heißt, wenn du die Stöpsel rausziehst, dann bleiben die hängen am Hals oder an der Kleidung und fallen, rutschen nicht runter und fallen. Du verlierst sie nicht. Also das ist wirklich irgendwie. Also ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich abends irgendwie die Dinger noch umhängen hatte. Also wirklich empfehlenswert zum Radfahren. Man hört auch noch was damit. Also der Klang ist gut. Okay, das war mein Pick. Na, hast du einen?
Super. Außer mal wieder den Hinterher, den ich die Hinterher macht immer mehr. Es gibt immer mehr Anhänger von Hinterher. Aha. Über die haben wir ja schon mal gesprochen, dieser Fahrradanhänger. Ja. Und es gibt jede Menge so Spezialanwendungen, die mittlerweile bedienen. Und da sind echt tolle Sachen dabei. Ich habe einen Link reingestellt, da kann wer möchte einfach mal gucken, weil das ist einfach zu viel und werden immer noch in München gemacht und sind einfach ein schönes Produkt.
Ja. Okay. Dann,
na? Denke ich, war es das, oder?
Ja, na, dann können wir mal hier Schluss machen, oder? Dann war es das für heute. Wir sind exakt unter 2 Stunden geblieben, glaube ich. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie immer, kann man das leiser machen?
Sprich doch lauter. Dein Name ist?
Ach so, ja. Ich mach mal hier leiser. Mein Name ist wie immer Hans.
Und meiner Thomas.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.